Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin moin und servus und herzlich willkommen zur 7. Staffel von Fotografie neu denken und zur 154. regulären Episode und zur Ausgabe Nummer 6 von unserem Fotobuch-Talk, den wir in Frankfurt auf der Buchmesse begonnen haben. Ja, denn zwischen dem 18. und dem 22. Oktober 2023 hatten wir auf unserem Stand auf der Buchmesse in Frankfurt Dr. Bernhard Lübbers zu Gast, den wir bereits in Episode 141 gehört haben, da nämlich als Eröffnungsredner beim Deutschen Fotobuchpreis am 25. November 2023. Denn er ist der Direktor der Staatlichen Bibliothek Regensburg und wird nach und nach alle eingereichten Bücher und insbesondere die Preisträger vom Deutschen Fotobuchpreis in die Staatliche Bibliothek Regensburg einsortieren. Und anders als in anderen Bibliotheken werden die Bücher nicht nach Jahren aussortiert und aufgrund von Platzmangel oder Schäden entsorgt, sondern sie werden erhalten und archiviert. Denn das ist die Aufgabe der sogenannten staatlichen Bibliotheken in Bayern, nämlich alles, was mit Bayern zu tun hat oder in Bayern eine Rolle gespielt hat, zu bewahren. So also jetzt auch die Bücher vom Deutschen Fotobuchpreis. Alle eingereichten Bücher des Deutschen Fotobuchpreises werden ab jetzt in der staatlichen Bibliothek einsortiert und inventarisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Man kann sie also im Lesesaal einsehen und, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar über die Fernleihe in andere Bibliotheken bestellen. Danke nochmal an dieser Stelle an Bernhard Lübbers und an den Regensburger Kulturreferenten Wolfgang Dersch, der das Ganze eingefädelt hat. Und wie schon gesagt, Wolfgang Dersch und Bernhard Lübbers haben dann auch die sehr emotionale und hörbar stolze Einführungsrede und die Grußworte, wie ich finde, am 25. November gesprochen und damit den Abend eröffnet. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Ja, kurz zu Bernhard Lübbers. Dr. Bernhard Lübbers ist seit 2008 Direktor der Staatlichen Bibliothek Regensburg. Er studierte Geschichte, historische Hilfswissenschaften, Germanistik und Volkskunde in Regensburg, München und Dublin. Ab 2002 arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte und historische Hilfswissenschaften an der Uni in Würzburg und promovierte dort 2006. Lasst uns mal reinhören in das Gespräch mit Bernhard Lübbers. Viel Spaß dabei.
Herr Lübbers, herzlich willkommen am Stand vom Deutschen Fotobuchpreis.
Vielen Dank für die Einladung.
Stellen Sie sich mal ganz kurz vor.
Mein Name ist Dr. Bernhard Lübbers, ich bin Direktor der Staatlichen Bibliothek in Regensburg.
Staatliche Bibliothek, das hört sich groß an, oder? Wie ist das strukturiert? Was ist eine staatliche Bibliothek und wo ist das eingereiht eigentlich sozusagen?
Also die Staatliche Bibliothek Regensburg ist Teil eines kooperativen Leistungsverbundes in Bayern. Es gibt 10 von uns und wir sind alle sogenannte, im Beamtendeutsch heißt das sogenannte nachgeordnete Dienstbehörden zur Bayerischen Staatsbibliothek in München. Eine der größten Bibliotheken weltweit. Das ist sozusagen der Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, ist mein direkter Chef. Und wir zur Größe, Sie haben nach der Größe gefragt, wir haben 500.000 Medien im Haus stehen, sind eine der größten digitalen Bibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland, dank Google, weil wir mit Google unseren gesamten urheberrechtsfreien Bestand digitalisiert haben. 85.000 Bücher mit 14, 17 Millionen Seiten. Hat uns tatsächlich in die Champions League katapultiert, der digitalen Bibliotheken, als eine der kleinsten wissenschaftlichen in Deutschland.
Ja, und da hatten wir dann leider eine kleine Mikrofonproblematik zu lösen. Man kann aber meine Frage, ob es eine Bundes- oder Landesbehörde ist, wenn man genau hinhört, richtig hören.
Und das heißt, es ist eine Bundesbehörde?
Landesbehörde.
Landesbehörde. Okay.
Genau, Landesbehörde, Freistaat Bayern ist unser Unterhaltsträger.
Weil es gibt ja auch in anderen Bundesländern staatliche Bibliotheken.
Oder? Ganz genau, aber das ist, Bildung ist ja Ländersache. Insofern ist es immer sozusagen, die Deutsche Nationalbibliothek ist eine Ausnahme, das ist kooperativ finanziert, aber die Regionalbibliotheken, Landesbibliotheken, wie sie auch immer heißen, in den jeweiligen Bundesländern, sind von den einzelnen Bundesländern finanziert, so auch wir vom Freistaat Bayern.
Aber es gibt trotzdem ein großes Netzwerk dann untereinander, oder ist man...
Genau, also es gibt eine, sogar eine Arbeitsgemeinschaft der Regionalbibliotheken, auch in den Dachländern übrigens, also in deutschsprachigen Ländern, und wir treffen uns regelmäßig.
Und was wird dann so gemeinsam besprochen? Worum geht es dann?
Ganz unterschiedliche Themen. Landesbibliografie, alle machen Landesbibliografien, also jedes Werk aus, in unserem Fall, wir sind für den Regierungsbezirk der Oberpfalz zuständig, das ist ein Regierungsbezirk in Bayern, einer von sieben. Wir sind für die Oberpfalz zuständig, Regensburg und die Oberpfalz. Wir verzeichnen alles, was erscheint aus Regensburg und der Oberpfalz. Wir sammeln auch alles, weil wir im Bayerischen Pflichtstückegesetz verankert sind. Das heißt, wir bekommen via Gesetz alles, tatsächlich jede Zeitung, jede Feuerwehrfestschrift, alles, schlicht alles, was gedruckt wird und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird in dem Regierungsbezirk.
Egal, ob es eine ISBN-Nummer hat oder nicht.
Genau, das ist die Idee. Das wissen natürlich viele nicht, deswegen mache ich immer Werbung. Nach den Kommunalwahlen schreibe ich alle Bürgermeister an, um dieses Gesetz in das Bewusstsein zu bringen. Wir sichten systematisch alle erscheinenden Zeitungen. Wir haben sie ja ohnehin alle im Haus. Um festzustellen, ob irgendwo eine Feuerwehrfestschrift erschienen ist. Weil so ist es halt, die Feuerwehrfestschrift, ich nehme jetzt mal irgendeinen bayerischen Ort, Pendling, wo der Papst gewohnt hat, das sammelt vielleicht die Gemeinde Pendling im besten Falle, aber sonst sammelt das niemand. Ein paar Leute natürlich, die zur Feuerwehr gehören, aber in 100 Jahren ist das vergessen. Deswegen hat das schon seinen Sinn, dass es Einrichtungen wie unsere gibt, die das sozusagen für eine Region komplett abbilden. Die Deutsche Nationalbibliothek macht das ja für ganz Deutschland.
Wie viel sind das dann pro Jahr?
Das sind ungefähr Zugänge, etwa 2000 gedruckte Bücher pro Jahr, die nur über dieses Pflichtgesetz reinkommen. Das ist für uns relativ überschaubar, Regierungsbezirk Oberpfalz. In anderen Regierungsbezirken ist es mehr, Oberbayern natürlich, mit München, CH Beck, Hansa, die großen Verlage, die in München einen Sitz haben, aber die unterliegen genauso diesem Gesetz, die müssen nach München abliefern.
Verrückt, okay, sehr schön, sehr interessant. Jetzt Deutscher Fotobuchpreis, wir sind ja hier am Stand vom Deutschen Fotobuchpreis. Wie kam es denn jetzt dazu eigentlich, vielleicht nochmal aus Ihrer Sicht auch gerne?
Ja, der Kulturreferent der Stadt Regensburg kam auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, dass meine Bibliothek, der ich vorstehen darf, den, sozusagen das Archiv für den Deutschen Fotobuchpreis übernimmt. Und weil er gesagt hat, dass sie beide das initiiert haben und das jetzt nach Regensburg kommt, ich finde, das ist ein toller Ort, da passt es gut hin. Ich freue mich auch, dass der Preis nach Regensburg kommt und ich mache das sehr gerne für unsere Bibliothek, dass wir das übernehmen, dass wir die Archivfunktion sozusagen übernehmen, weil wir schon tatsächlich einen Sammelschwerpunkt Fotografie hatten. Insofern passt es sehr gut rein. Ist jetzt sozusagen nicht vom Himmel gefallen, sondern wir hatten tatsächlich schon, wir haben systematisch schon Fotografiegeschichte und so weiter gesammelt und jetzt natürlich hochwertige Bände, wie man es hier sieht, die eingereicht werden für den Deutschen Fotobuchpreis.
Sind dann irgendwann Platzprobleme vielleicht oder so?
Nee. Natürlich gibt es Platzprobleme. Jede Bibliothek, behaupte ich mal, vor allem jede Archivbibliothek auf dieser Welt hat Platzprobleme, weil einfach immer mehr produziert wird und immer mehr dazukommt. Und wir tatsächlich verpflichtet sind nach unserem Gesetz, dem Bayerischen Pflichtstückegesetz, alles in der Erscheinungsform noch aufzuheben. Das heißt, die Zeitungen, die im Regierungsbezirk Oberpfalz erscheinen, müssen wir tatsächlich auf Papier aufheben. Bloß damit man mal die Dimensionen begreift. Deswegen haben wir schon ein Außenmagazin, eine Lagerhalle. Ja. Und im Haupthaus in der Regensburger Innenstadt, in der gesamten Straße, die belebteste Straße in der Regensburger Innenstadt, da stehen eben 500.000 Medien etwa.
Wir hatten ja schon mal auch oft gesprochen und da hatten Sie mir erzählt, dass es da feuerpolizeiliche Probleme gibt im Haus, glaube ich. Ne?
Genau, also wir hatten immerhin, wir hatten ein großes Foyer, ein großes Eingangsfoyer, da hatte ich immer Ausstellungen aufgebaut, einfach um Besucher anzuziehen. Und das geht leider nicht mehr aufgrund der bayerischen Bauordnung. Das ist der erste Fluchtweg, deswegen darf da in diesem ersten Fluchtweg nichts stehen. Jetzt sind wir gerade dabei, zusammen mit dem Bauamt und unserer vorgesetzten Dienstbehörde der Bayerischen Staatsbibliothek umzuplanen. Es läuft also hoffentlich bald, der ist gerade in der Erarbeitung durch das Bauamt Regensburg, ein Bauantrag, dass wir das umgestalten, das Haus, und dann hoffentlich wieder solche Kernaufgaben wahrnehmen können, eben Ausstellungen zu machen, gern auch mal Fotobücher zum Beispiel. Das hätte ich natürlich gern gemacht und läge natürlich nahe, aber es ist im Moment leider nicht möglich, aber das ist in diesem neuen Konzept, sollen zeitgemäße Ausstellungsräume, also die dann auch entsprechend abgedunkelt sind, die entsprechende Lux-Zahl haben, mit Vitrinen, die alarmgesichert sind und so weiter. Wir haben ja auch Handschriften, dass man auch solche Sachen, solche Objekte zeigen kann.
Das ist ja nicht nur noch erschwerter wahrscheinlich durch das UNESCO-Welterbe, ne? Da ist ja noch mehr vielleicht auch Druck durch Baumaßnahmen. Sind ja nicht so schnell möglich, denke ich mal.
Genau, also man muss das natürlich alles abstimmen mit den entsprechenden Behörden der Stadt Regensburg, der unteren Denkmalschutzbehörde zum Beispiel, die in Regensburg ansässig ist. Klar, man kann da nicht einfach, das UNESCO-Weltkulturerbe, also ich kann da keinen 50-Stockwerk-Tower hinstellen, das klar, geht nicht. Habe ich auch nicht vor.
Okay. Dann kommen wir mal so ein bisschen in medias res, das Buch. Was bedeutet das Buch für Sie?
Also für mich persönlich, wenn ich mal persönlich werden darf, bedeutet es sehr viel. Ich komme aus einem sehr bildungsfernen Haushalt. Also bin der Erste in der Familie, der überhaupt Abitur hat und dann ein Studium aufgenommen hat. Bei uns zu Hause gab es kaum Bücher. Ich habe das tatsächlich entdeckt, als ich mit meiner Großtante, die war so Oma-Ersatz für mich, die ist jeden Sonntag mit mir in die katholische Kirche in Rottal-Münster. Ich bin in so einem winzigen Ort. So winzig ist er gar nicht, in so einem kleinen Ort an der österreichischen Grenze aufgewachsen, Rottal-Münster heißt er. Da gab es eine katholische Pfarrbücherei, die nur sonntags nach der Kirche offen hatte. Und da hat mich meine Großtante jeden Sonntag eben in die Kirche mitgenommen und danach sind wir in die Bücherei und das hat mich schwer beeindruckt. Ich habe mein Elternhaus ausgeräumt und neulich habe ich meinen ersten Ausweis gefunden, den habe ich mit 5, habe ich den tatsächlich ausgestellt bekommen. Und dieser Ausweis, diese katholische Pfarrbücherei in diesem kleinen Ort, niederbayerischen Ort, hat mir eine Welt eröffnet und hat mein Leben völlig verändert. Also für mich haben Bücher eine unglaubliche Wirkung, für mich persönlich. Und Bücher können tatsächlich ein Leben verändern. Ich bin das beste Beispiel. Hätte ich die Möglichkeit nicht gehabt, dann auch die Schulbildung entsprechend und so weiter, dass ich aufs Gymnasium gehen durfte und dann ein Studium absolvieren durfte, dann würde mein Leben ganz anders aussehen. Also Bücher finde ich persönlich großartig. Ich bin natürlich auch Lobbyist für das gedruckte Buch irgendwo, ja. Nicht nur für das gedruckte. Ich habe vorhin auf Google verwiesen. Natürlich ist das Digitale inzwischen gleichwertig. Im wissenschaftlichen Bereich vielleicht sogar noch etwas stärker gewichtet als das gedruckte Buch, aber das gedruckte Buch hat nach wie vor seine Bedeutung und Wichtigkeit und das liegt auch damit zusammen, was die Leseforschung uns nach und nach rausarbeitet, dass wir Menschen einfach Menschen im Raum sind. Also wir sind haptische Wesen, wir berühren gerne Dinge, ich nehme mal irgendeins.
Ja, genau.
Genau, also vielleicht, dass man es in die Kamera, dass man es auch sieht. Wir merken uns Dinge, wir blättern durch ein Buch und dann merken wir uns Dinge. Ah, danke schön, danke, das ist sehr nett. Wir merken uns Dinge, dass wir, ich habe was gelesen, das ist in der Mitte des Buches rechts oben. So merken wir uns Dinge. Und das ist tatsächlich was wir jetzt mehr und mehr verstehen durch die Leseforschung. Ich war gestern auch bei dem Ljubljana Manifest, haben Sie vielleicht mitbekommen. Wird heute nochmal im Slowenien-Schwerpunkt hier auf der Buchmesse vorgestellt. Und das Ljubljana-Manifest sagt genau das. Also Schweden und Portugal etwa machen gerade den Rollback. Die verbannen wieder die Tablets aus den Schulen und gehen wieder zum gedruckten Buch zurück.
Oh, okay.
Die waren Vorreiter und gehen wieder zurück, weil sie einfach, das hat nichts mit Rückwärtsgewandtheit zu tun. Absolut nicht. Es geht darum, was in unseren Köpfen landet, wie wir lernen. Wir lernen durch intensives Lesen, tiefes Lesen. Und tiefes Lesen ist einfach auf gedrucktem Papier leichter möglich als auf Screens. Wir merken uns so Dinge leichter. Es hat also nichts. Ich habe natürlich auch ein Smartphone und natürlich ein iPad und darf keine Werbung mehr machen, aber ein Tablet, genau, und Laptop. Also ich bin alles andere als digitalfeindlich. Ich verweise nochmal drauf, ich habe mit Google eben fast unseren gesamten urheberrechtsfreien Bestand digitalisieren lassen. Das ist toll. Und ich freue mich jetzt mal, wenn ich ein Digitalisat aus meiner Bibliothek finde und nicht das Original aus meinem Regal ziehen muss. Das hat damit auch gar nichts zu tun. Es ist bloß eine andere Herangehensweise.
Ja.
Und wie gesagt, die Schweden und die Portugiesen machen es uns vor. Und es wird Zeit, das ist auch der Inhalt dieses Ljubljana-Manifests, das ich auch unterschrieben habe, dass es bei uns in der Politik ankommt. Dass wir nicht nur, weil es modern und toll wirkt, alle Schüler mit Tablets ausstatten, sondern dass wir darauf achten, das zu tun, was das Beste ist. gibt eine Stelle im, bei Paulus, ich glaube, es ist an die Thessaloniker, wird der Brief. Naja, so, also sinngemäß, wörtlich bringe ich es nicht hin. Tut das, was richtig ist. Und nicht das, was irgendwie, ja. Und das ist so wahr, das ist ein zeitloser Satz. Es geht nicht darum, Sie merken, ich werde da direkt emotional. Ja. aber weil es ganz klar ist, wenn man vergessen will, dann liest man alles auf Tablets, auf Screens. Dann merkt man sich nichts. Und das wird so lange sein, also nichts ist übertrieben, aber das wird so lange der Fall sein, bis es irgendwie Hologramme gibt. Okay. Möglich, bis es räumlich dargestellt wird. Und dann fehlt halt noch, ich sage gar nicht, dass das die Technik nicht abbilden kann. Möglicherweise kann die Technik das irgendwann abbilden. Hologramme und vielleicht auch das Haptische, dass man es irgendwie simuliert, dass man das berührt. Aber wenn Sie ein Buch aufmachen, ich nehme mal nochmal das Buch, ein neues Buch, das kennt jeder von uns, das riecht ja auch gut.
Absolut.
Ja. Es riecht, es fühlt sich gut an, genau, und es liegt in der Hand und es ist im Raum. Das ist es.
Und das ist ja auch der Grund, warum wir hier mit dem Fotobuchpreis auf der Buchmesse sind, weil wir der Meinung sind, also gerade Fotobücher können nur so funktionieren.
Natürlich.
Also wir versuchen es immer wieder uns anzuschauen und immer wieder zu überlegen, ob wir e-publish, wie auch immer, das E-Book als Fotobuch, weil wenn wir das uns jetzt nur die untere Reihe hier angucken im Regal, die Unterschiede der Papiersorten, der Einbände.
Die Einbände, schauen Sie sich das an.
Die Größe, das spielt ja alles eine Rolle.
Genau.
Das kann ich ja gar nicht abbilden.
Genau, geht nicht.
Es sei denn, wir fangen an, Hologramme zu haben.
Das genau.
Deswegen, ich bin gespannt auf die Apple-Brille, diese VR-Brille, die da jetzt kommt. Weil da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da zumindest visuell zu sehen im dreidimensionalen Raum. Man kann es dann immer noch nicht anfassen.
Genau.
Es sei denn, man hat vielleicht so einen Handschuh, der es vielleicht irgendwie...
Genau, der das abbildet. Genau. Also ich sage gar nicht, dass die Technik das nicht kann. Ja. Stand heute, 2023, Oktober 2023, genau. Unsere Technik heute ist dem hier unterlegen.
Ja. Und deswegen bin ich so begeistert auch davon und deswegen haben wir sofort, nicht ganz sofort, wir haben eigentlich gedacht sofort, wir übernehmen den Preis, vielen Dank, aber wir haben lange gezögert, weil wir wussten, wie viel Arbeit das ist. Jetzt mal so auf so Rekord quasi, weil es ist irre, es ist echt irre. Aber es macht Spaß, die Bücher hier liegen zu Hause. Und dann, genau, und dann sie in einer Bibliothek zu haben. Das war bis jetzt, das war bei der HDM auch so, aber das war eine Uni-Bibliothek und ich finde, so eine staatliche Bibliothek, die wirklich jedem öffentlich zugänglich ist, zumindest der nach Regensburg kommt, ist das nochmal eine andere Nummer.
Kostenfrei, jederzeit öffentlich zugänglich, Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 14 bis 18 Uhr.
Und es wird dann auch so sein in Regensburg, dass es dann da quasi eine Regalseite gibt, wo dann tatsächlich die Fotobücher dann drin sind? Oder sind die einsortiert in irgendwas anderes?
Die sind einsortiert, Sie haben vorhin das Platzproblem angesprochen, die sind einsortiert, nennen wir Magazin, das heißt, da kann die Öffentlichkeit nicht hin, das heißt, ich muss das tatsächlich über den Katalog bestellen. Vielleicht fällt uns noch was ein, wie wir das irgendwie noch besser darstellen können. Sie haben die Daten ja, dass wir das irgendwie eine Unterseite auf unserer Homepage, um das auch visuell zu präsentieren. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich sind die erstmal nichts. Also sie sind zugänglich logischerweise, aber man muss sie über den Katalog bestellen.
Also man muss sie vorbestellen und kann sie dann einsehen oder man bekommt sie dann mit nach Hause? Oder wie geht das denn?
Genau, das müssen wir im Einzelfall entscheiden. Also Dinge, die halt einfach ganz besonders sind, ganz selten, die würde ich nur in den Lesesaal geben, so machen wir das jetzt auch. Das müssen wir zusammen festlegen.
Genau, also ich kenne das auch so aus den Universitätsbibliotheken, ne, dass gerade die Fotobücher, wo jetzt eine ganz kleine Auflage auch teilweise nur ist, dass man die nur einsehen darf
im Lesesaal.
Ne? Genau. Die kriegen dann eine bestimmte Signatur oder so.
Genau.
Und dann darf man die nicht mitnehmen.
Da
darf man auf gar keinen Fall mit nach Hause nehmen.
Genau. Aber wenn jetzt was aus einem größeren Verlag, was man ohne weiteres wieder nachbesorgen kann, dann würde ich das auch den Leuten mit nach Hause geben. Es ist immer so eine Gratwanderung, aber das ist unser Alltag, immer so eine Gratwanderung, größtmöglicher Kundenservice und aber auch auf der anderen Seite das Bewahrende. Das soll ja auch in 100 Jahren noch zugänglich sein. Genau, das ist immer so unser Grat, auf dem wir wandern.
Gibt es da irgendwie sowas, das älteste Stück in der Bibliothek, irgendwie das älteste Buch? Gibt es da irgendwas?
Werde ich oft gefragt. Also wir haben tatsächlich Fragmente, Pergamentfragmente, die aus der Zeit, aus dem 8. Jahrhundert sind. Die kamen mit dem heiligen Bonifaz nach Regensburg. Bonifaz hat ja das Bistum Regensburg 739 gegründet. Und irgendjemand in seinem Umfeld hat dieses Buch, das nur noch fragmentarisch da ist, also nur noch ein paar Schnipsel sozusagen, mitgenommen. Das ist sozusagen unser ältestes Stück.
Aber immerhin, ne? 1200 Jahre oder so.
Das genau,
ist schon...
genau.
Und wie wird das dann, ist das dann in so einem, irgendwie in so einem Wach?
Das ist in einer säurefreien Schachtel aufbewahrt und also nach allen Regeln der Kunst in einem besonderen Raum. Genau. Also das kriegt, ja auch, das kriegt auch nicht jeder jetzt in die Hand. Da muss man tatsächlich was irgendwie ein besonderes Interesse nachweisen. Und dann würde ich auch erstmal, das ist natürlich digitalisiert, dann würde ich erstmal aufs Digitalisat verweisen. Das reicht den meisten Wissenschaftlern. Es gibt manche Fragestellungen, da reicht das nicht aus. Da muss ich tatsächlich das in die Hand nehmen, mit einem Handschuh natürlich. Kennen die weißen Baumwollhandschuhe. Genau, die haben wir natürlich auch dafür, für solche Zwecke. Es gibt manche Fragestellungen, aber das muss uns erstmal glaubhaft versichert werden. Also jeder kriegt das jetzt nicht in die Hand, so ohne weiteres so. Ja.
Wie viele Werte, nochmal das letzte, wie viel, gibt es da so eine Zahl, die man hochrechnen kann, was so eine Bibliothek an, an tatsächlichen Werten?
Ach, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich verweise nochmal drauf, 500.000 Medien. Natürlich ist nicht jedes gleich viel wert. Sie können auch keinen Durchschnittspreis. Jedes 20 Euro, das wäre ja auch schon mal, keine Ahnung, da wären wir dann bei 10 Millionen Euro. Das funktioniert nicht, weil wir haben natürlich die erste Volkssprache, die Bibel der Welt als Beispiel, die Mentelin-Bibel, die geht ins 1466 gedruckt, die allererste Bibel, die in zufällig Deutsch, aber in einer Volkssprache, die allererste Bibelübersetzung, die im Druck erschienen ist. Sowas haben wir. Wir haben 1132 Inkunabeln, also aus dieser Frühzeit des Buchdrucks. Babyzeit, Inkunabel ist lateinisch für Inkunabula, die Windel, die Wiege, ist also die Babyzeit, nenne ich es immer, ein bisschen flapsig. Alles Eigentum des Freistaats Bayern natürlich, inklusive des Hauses. Das Haus selber ist unser Keller. Wir haben jetzt, ich habe vorhin von den Umbauplänen berichtet. Deswegen hatten wir die Bauforscher im Haus, die haben mir dann gesagt, ich habe das selber nicht gewusst, seitdem sehe ich unseren Keller mit anderen Augen, dass der Keller ist ja immer das Älteste bei sowas, auch logisch, wenn man darüber nachdenkt, weil die keinen Bagger hatten, das heißt, die haben einen Keller stehen lassen und unser Keller ist im 12. Jahrhundert errichtet worden, das heißt, die Steine, die Steinmetze, die da, die waren irgendwann 1150, 80, haben die diese Steine da gesetzt, das ist bis heute sichtbar. Und dann ist drüber gebaut worden immer wieder. Also das Gebäude gehört dem Freistaat Bayern, ist alt. Auch das wäre in Regensburg ein Gebäude dieser Größe. Ein Immobilienmakler hat mal zu mir gesagt, augenzwinkernd, hat er nicht ernst gemeint. Und es gehört mir ja nicht, es gehört dem Freistaat Bayern. Aber er hat zu mir augenzwinkernd gesagt, ich würde dir sofort 40 Millionen für die Hütte geben. Also ja. Das sieht man ja, sofort. Und das war sicher zu niedrig angesetzt.
Wahrscheinlich, genau. Weil wenn man jemand sofort sagt,
ja, genau. Aber wie gesagt, es steht weder zum Verkauf noch gehört es mir, das gehört dem Freistaat Bayern. Ich bin nur der Verwalter, das dankenswerterweise. Aber da sieht man, dass allein das Gebäude ist sehr wertvoll und der Inhalt natürlich auch. Deswegen müssen wir alles daran setzen, um den Brandschutz zu verbessern, zu optimieren und insgesamt die Aufbewahrungssituation zu optimieren, weil es ein Schatzkästlein ist. Alle diese Bücher stammen ja aus Regensburg. Und Regensburg ist heute etwas, sage ich jetzt mal, weniger bekannt in Deutschland. Aber Regensburg war über 1200 Jahre hinweg nicht nur zuerst die Hauptstadt Bayerns, nicht München, wie man immer vermutet. München war inexistent, als Regensburg schon groß war. Sondern Regensburg war auch eine, ja, es gab keine Hauptstadt, aber Regensburg war so eine Art Ersatzhauptstadt des Heiligen Römischen Reiches bis 1806. Das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Also über 1000 Jahre war Regensburg ein Zentrum des Reiches. Und zwar auch deswegen, weil der Kaiser in Wien, wir haben vorhin über Wien gesprochen, ja. Wien ist bei uns im Zug 3,5 Stunden weg. Ich bin nächste Woche auf einer Tagung in Wien, freue ich mich schon. Steige ich am Montag früh in den Zug, bin mittags in Wien, toll. Das liegt natürlich auch daran, es ist die erste Stadt, sie ist bikonfessionell, also die Reichsstadt selbst ist protestantisch, es leben aber wahnsinnig viele Katholiken dort. Aber Bürger kann in der Zeit, in der frühen Neuzeit, nur werden, wer Protestant ist. Auch das ist ein Kriterium sozusagen, das dafür spricht, dass diese Stadt eben zum Sitz des immerwährenden Reichstags wird. Also das erste deutsche Parlament hat man es genannt. Das alles ist Regensburg, ist alles ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil 1810 wird Regensburg eine bayerische Landstadt mit nichts. Niemand ist mehr da. Und diese Bedeutungslosigkeit ist heute unser großes Plus. Deswegen ist die Stadt UNESCO-Weltkulturerbe geworden, weil keiner Geld hatte, um was Neues zu bauen. So einfach ist es. und weil die Bomberströme seltsamerweise, das hat bis heute niemand geklärt, aber die einzige mittelalterliche Großstadt Deutschlands, über die die amerikanischen und britischen Bomberströme hinweggezogen sind, also die Stadt wurde nicht zerstört, die einzige in ganz Deutschland. Und das ist unser großes Pfund, mit dem wir heute wuchern, deswegen seit 2006 UNESCO Weltkulturerbe und jetzt mit dem Deutschen Fotobuchpreis ein neues, ein weiteres Highlight.
Dankeschön. Auf jeden Fall immer eine Reise wert, Regensburg, finde ich. Ich bin ja selber auch, ich bin aus Friese, deswegen wäre ich sonst vielleicht nie hingekommen, ohne weiteres. Insofern, ich bin immer wieder gerne da. Sehr schön. Herr Lübbers, vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank, Herr Scholz.
Vielen Dank, Herr Rosner. Und viel Spaß noch auf der Frankfurter Buchmesse. Wie lange bleiben Sie noch?
Bis heute Abend. Dann geht es wieder zurück, ja.
Dann noch gute Gespräche.
Dankeschön.
Gute Eindrücke. Was nimmt man so mit? Kann man auch was mitnehmen?
Sehr viel. Also
ich meine haptisch jetzt, auch als Buch?
Haptisch als Buch. Ich habe mir, glaube ich, schon, ich habe meine Kreditkarte schon über Gebühr belastet. Nicht weiter sagen. Weil ich tatsächlich, ich bin, bei mir wächst sozusagen Beruf und Leidenschaft ist bei mir eins. Das ist tatsächlich so. Ich liebe das. Ich kann mir auch nichts Schöneres vorstellen. Und ich habe natürlich auch Tage, ich sage immer, ich mag meinen Beruf zu 80%. Aber 80% ist eine Hausnummer.
Genau. Und wie Sie gerade schon erzählt, seitdem Sie 5 sind mit dem Büchereiausweis,
genau,
ist es quasi das Buch gewesen.
Genau. Früher, ich hatte mal eine Phase, da wollte ich Rockstar werden, hatte ich so lange Haare und 3 Ohrringe, aber wer war das nicht? Genau.
Vielen Dank, Herr Lübbers. Alles Gute und wir sehen
Ihnen
uns.
Ihnen auch alles Gute, gute Gespräche und ein frohes Werben für diesen tollen Preis.
Dankeschön. Wir sehen uns in Regensburg.
Danke. Tschüss.
Ja, das konnte man, glaube ich, hören, ne? Wie auch die Begeisterung bei Bernhard Lübbers für das Buch und auch insbesondere für den Deutschen Fotobuchpreis jetzt dann doch gediehen ist. Wer mehr wissen will über die staatliche Bibliothek in Regensburg oder wer da mal vorbeigehen will und sich schon mal das ein oder andere Buch anschauen will, der kann sich informieren unter www.staatliche-bibliothek-regensburg.de. Selbstverständlich und wie gewohnt sind natürlich diese Informationen zum Anklicken in den sogenannten Shownotes aufbereitet. Ja, das war's mit der 6. Fotobuchfolge anlässlich der Frankfurter Buchmesse 2023 mit Dr. Bernhard Lübbers von der Staatlichen Bibliothek in Regensburg. Am 15. April 2024, also in rund 6 Wochen, geht es wieder los. Dann wird unser Teilnahmeformular auf unserer Webseite www.deutscherfotobuchpreis.de freigeschaltet. Und alle, die in den vergangenen Monaten ein Fotobuch herausgegeben, gestaltet oder fotografiert haben, die sollten vielleicht jetzt schon mal ihren Verlag anrufen und sagen, hey Leute, reicht mein Buch bitte beim Deutschen Fotobuchpreis ein oder schickt es uns selber im Zweifel. Legt es schon einmal zur Seite auf jeden Fall und tragt euch in unseren Newsletter ein. Dann verpasst ihr den Einreichungsbeginn auf gar keinen Fall. Und wir sind, wenn alles klappt, im Oktober wieder auf der Buchmesse in Frankfurt mit unserem Deutschen Fotobuchpreisstand dabei. Abonniert also unser Newsletter, schaut auf unsere Websites, folgt uns bei Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. und so weiter unter www.festival-fotografischer-bilder.de und unter www.deutscherfotobuchpreis.de. Danke an alle da draußen, die meinen Podcast hören und abonniert haben. Ohne euch gäbe es diesen Podcast auf gar keinen Fall so in dieser Form. Es ist mir eine Ehre, dass so viele Menschen regelmäßig meinen Gesprächen lauschen. Danke fürs Mitdenken, Mitdiskutieren und Mitfühlen. Ich freue mich, wenn ich Ihnen und euch gemeinsam mit meinen InterviewpartnerInnen etwas mit auf den Weg geben kann. In diesem Sinne, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Fotografie neu denken, der Podcast.